Hey, ich freue mich voll, dass ich mit euch diesen Tag verbringen darf. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin der Roland, bin Jugendleiter hier. Das ist schlecht. Stimmt. Na, dann halt hier. Steht mir auch schön, oder? Hey, wirklich, ich freue mich, dass ich mit euch da sein darf. Wie gesagt, möchte mich ein bisschen vorstellen. Also ich bin Lehramtsstudent für Physik, Psychologie und Philosophie. Das heißt, ich werde mal Lehrer, zurück an den Ort des Verbrechens. Ich liebe Musik, abgrundtief, also ich lebe von Musik. Am liebsten Chillstep, also das ist so modern, nur halt doch wieder ruhig. Und nordischen Metal, also wenn du das Gefühl hast, die Wikinger und die Trolle kommen gleich um die Ecke, das ist die Musik, die ich am liebsten habe. Und ich glaube an Gott. Und damit meine ich jetzt nicht so, dass ich die Vermutung habe, dass es ihn vielleicht gibt, sondern wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann meine ich damit, dass ich eine Liebesbeziehung mit diesem Gott habe, der lebt, und dass diese Liebesbeziehung auf Vertrauen basiert. Das heißt, dass wenn Gott mir was sagt, dass ich ihm glaube, dass er sein Versprechen halten wird. Und diesen Gott, den möchte ich einfach auch darum bitten, dass er uns heute einfach beschenkt. Jesus, ich danke dir dafür, dass ich dich kennen darf, dass dich so viele Menschen hier kennen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Das möchte ich wertschätzen. Und dass du einfach gut meinst mit uns. Dass du mit uns diese Zeit verbringen möchtest. Das ist, finde ich, genial. Und all das ist nicht selbstverständlich. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und Papa, bitte beschenk uns heute. Bitte offenbar du dich. Wenn ich da stehe und alle voll laber und du nicht Offenbarung schenkst, Heiliger Geist, dann ist es auch umsonst. Aber du bist gut zu uns. Und deswegen freue ich mich einfach auf das, was du heute noch vorhast mit uns. Mach uns unser Herz weit auf und unsere Ohren für dich einfach und red du zu uns. Hey, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Amen. Kriegt der Prediger mal Tee, weil er krank ist. Auch was Neues. Aber ich mag Tee. Tee ist super. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber du bist ja heute in einer Kirche. Schon allen aufgefallen. Und in den USA gab es eine Umfrage mit dem Thema, wofür steht die Kirche? Und dann hat man Nicht-Kirchengänger gefragt, wofür die Kirche steht. Und ganz oben im Ranking, an erster Stelle, ist was sehr Spannendes rausgekommen. Nämlich, Christen sind gegen Homosexualität. Und ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, dass wenn du Menschen fragst, wofür stehen Christen, dass rauskommt, wir sind gegen, dagegen. Und dann hat man aber auch die Kirchengänger gefragt, wofür steht die Kirche. Und wisst ihr, was an erster Stelle gestanden ist? Die wirklich absolut traurige Wahrheit ist, dass du recht hast. Es an erster Stelle ist rausgekommen, wir sind gegen Homosexualität. Wenn du Menschen in der Kirche gehen, fragst, wofür steht ihr, kommt an erster Stelle im Ranking raus, wir sind gegen Homosexualität. Das heißt nicht, dass das alle an erster Stelle angegeben haben, aber das war vielleicht das Einzige, wo sich alle einig waren. Das stimmt. Und bei uns in Europa wäre es hundertprozentig anders ausgefallen, aber ähnlich. Vielleicht wäre Sexualität nicht das Thema. Aber die Frage ist, ob rauskommt, wogegen wir sind. Und je mehr ich mit Christen rede, ich bin ja auch einer, und erwische mich selber oft in meinen Gedanken, merke ich, ich habe den Eindruck, bei uns würde auch rauskommen, wir sind gegen etwas. Weil das vielleicht das Einzige wäre, wo man sich dann manchmal einig ist. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die heterosexuelle Ehe der geschützte Ort ist, den Gott sich für eine leidenschaftliche und sichere Sexualität mit leidenschaftlicher Entfaltung ausgedacht hat. Ja? Aber wie ich von der Umfrage gehört habe, habe ich mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, geben wir den Menschen genug Gründe für Annahmen wie Religion ist veraltet. Religion engt ein. Religion führt letztendlich eh nur zu Krieg. Und alle Religionen sind gleich. Und ich beschäftige mich viel mit Religion. Also die Tatsache, dass ich hier stehe, drückt schon mal was aus. Und ich finde, ich habe das Gefühl, jeder Mensch, der sich ernsthaft mit Religionen auseinandersetzt, wird merken, die stellen nicht mal dieselben Fragen. Wie sollen sie da dieselben Antworten geben? Vielleicht geht's dir auch so wie mir manchmal und du denkst da, ja, okay, aufstehen, essen, Schule, essen, schlafen, aufstehen, Schule, essen, schlafen, aufstehen, essen, Schule. Da muss es irgendwie noch mehr geben in dieser Welt. Und ich habe heute eine gute Nachricht für dich. Gott persönlich möchte mit dir ein Abenteuer erleben. Und vielleicht kennst du diesen Gott noch gar nicht und bist heute hier, das freut mich sehr. Vielleicht bist du mittendrin in diesem Abenteuer und du denkst dir, das habe ich mir aber lustiger vorgestellt, dieses Abenteuer. Und ich möchte euch ermutigen mit einem Bild. Ein ruhiges Meer hat noch keinen begabten Seefahrer hervorgebracht. Abenteuer stellt man sich manchmal lustiger vor, aber die Frage ist, was kommt am Ende raus? Vielleicht bist du auch schon 70, 80, 90 und denkst dir, ich habe mein Abenteuer mit Gott gelebt, aber das ist jetzt auch schon vorbei. Und ich möchte dich ermutigen. Ich habe von zwei Frauen in einem kleinen Dorf gehört, die waren so alt, dass sie nicht mal ihre Hände mehr gescheit bewegen haben können und ihren Körper. Die haben sich gefragt, ich kann mich nicht mal mehr gescheit bewegen, was kann ich noch tun? Was kann ich noch tun, um das Leid, das ich um mich herum ständig sehe, zu verändern? Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben angefangen zu beten. Die haben angefangen zu beten für eine Schule, die diesen Kindern, die sie jeden Tag sehen, einfach in diesem Dorf wieder eine Hoffnung gibt. Die haben einfach nur angefangen zu beten, was anders konnten die nicht mehr. Und wisst ihr was? Diese Schule steht dort heute. Und egal wie alt du bist, egal was du kannst oder nicht mehr kannst, Gott kann und möchte dich verwenden auf dieser Erde bis zu deinem letzten Atemzug. Egal auf welche Art und Weise. Aber ich möchte euch heute ein bisschen auf mein Abenteuer, das ich mit Gott lebe, einladen und euch ein Zitat vorlesen, das mich sehr herausgefordert hat, meinen Lifestyle, so wie ich lebe, und meinen Glauben zu hinterfragen. Das ist aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament. Ein Brief, den Paulus, der Typ, der das meiste vom Neuen Testament geschrieben hat, den er an eine Kirche, an Christen in der Stadt Kolossai geschrieben hat. Deswegen heißt er Kolosserbrief. Also damit sich da mal alle auskennen. Das darfst du jetzt nicht so vorstellen. Jo Leute, kennt ihr diesen Jesus? Da habt ihr ein bisschen Theologie und ein paar Regeln. Wenn du diesen Brief liest, diesen Kolosserbrief, um den es heute auch ein bisschen gehen soll, ja, dann merkt man, dieser Paulus hat eine Leidenschaft für die Menschen, an die er schreibt. Diese Christen dort, die sind ihm nicht egal, er will ihnen nicht irgendwas schreiben, damit sie halbwegs wissen, wie sie Kirche bauen. Der brennt für die, der liebt diese Menschen. Und er schreibt da drin, was für eine Sehnsucht er hat, dass er endlich mal vorbeikommen kann. Dass er schon probiert hat und immer hat ihn was aufgehalten. Er will sie endlich persönlich kennenlernen, damit sie sich gegenseitig ermutigen können. Ja? Und in dem Kontext schreibt er dann was ihm so unglaublich wichtig ist, dass ich dafür mal kurz den Sam brauche, bitte. Weil das ist mir so wichtig, das war Paulus so wichtig, dass ich will, dass ihr das sehen könnt.
Komm mal darauf zu mir, Sam.
Jetzt kennt ihr ihn ja schon. So, könnt ihr das sehen? Könnt ihr das lesen? Nein, gehen wir ein Stück näher. Könnt ihr es? Okay, wer das nicht sehen kann oder nicht lesen kann, einfach noch genauer die Ohren spitzen und zuhören. Weil Paulus schreibt da auch, Leute, lasst euch keinen Blödsinn einreden. Das, worum es im Christentum geht, das lässt sich auf einem T-Shirt in 4 Punkten erklären. Das erste hier ist ein Herz. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Gott liebt dich. Und das ist jetzt nicht so, ja, Gott liebt dich, so hat er sich entschieden. Gott brennt für dich mit einer leidenschaftlichen Liebe, ja. Und du kannst nichts daran ändern. Du kannst nichts dafür tun, dass er dich mehr liebt. Du kannst nichts tun, damit er dich weniger liebt. Das zweite hier ist ein X. Weil es gibt aber ein Problem zwischen uns und Gott. Nämlich deine Rebellion ihm gegenüber. Egal, ob du sie schon bemerkt hast oder nicht. Weil diese Rebellion, die trennt dich von Gott. Und wenn du manchmal, wenn du öfters in Kirchen bist, dann bist du sicher mit dem Wort Sünde oder Schuld konfrontiert worden. Wenn du öfters in der katholischen Kirche bist, kennst du vielleicht dieses Bußgebet. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Und dann denkst du, ja, aber ich versuche ja ein gutes Leben zu führen. Ich versuche ja, durch mein Leben in meinem Umfeld einen positiven Einfluss zu hinterlassen. Und wenn du versuchst, die Welt ein Stückchen besser zu machen, dann finde ich das grandios. Vielen Dank an jeden, der sich in dieser Welt einsetzt. Aber wenn wir nur dort bleiben, dass wir darüber reden, was wir tun, dann verpassen wir das, worum es Gott geht. Weil Gott geht es um Dinge, die viel, viel, viel tiefer liegen in deinem und meinem Herz, die er aufdecken und heilen will. Und weil Gott diese Trennung zwischen dir und ihm nicht möchte, das ist ein Kreuz, hat er das Ding selbst in die Hand genommen. Also manche von euch haben das tausendmal gehört, ja. Gott wird Mensch. Aber das ist keine religiöse Geschichte, das ist eine Liebesgeschichte. Und wie soll ich sagen, Gott sieht, wie du und ich, wie wir uns bemühen, einfach was Positives zu lassen in dieser Welt. Ja, er sieht das. Aber er weiß auch, dass es nicht ausreicht, weil es um Dinge geht, die viel, 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 viel tiefer liegen. Und deswegen hat er das selbst in die Hand genommen. Was jetzt noch bleibt, ist nur eine einzige Frage. Willst du das? Weil Gott wird dich niemals zu etwas zwingen. Auch nicht dazu, dass du mit ihm eine Beziehung hast. Nicht hier und nicht nach dem Tod. Gott wird dich nicht dazu zwingen. Die Frage ist, willst du das? Hey, danke Sam, vielen, vielen Dank. Gebt sie mal einen Applaus. Und Paulus schreibt das, schon ein bisschen anders, aber schreibt ihnen all das, was ihm wichtig ist, worum es geht, ja. Und nach all dem erinnert die Christen in Kolossai an etwas, was mich sehr herausgefordert hat. Das habt ihr jetzt dann auch am Beamer. Das will ich euch vorlesen, weil es einfach so wichtig ist. Darum, ja, wegen dem, worum es geht im Christentum, darum lasst euch von niemandem verurteilen wegen euren Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder den Sabbat beachtet oder nicht. Das alles ist doch nur ein Schatten von dem, was einmal kommen sollte. Und durch den Messias Jesus ist es Wirklichkeit geworden. Wer kennt so Leute, die einem ständig sagen, was man tun soll? Also, du hast vielleicht dein ganzes Leben gearbeitet, bist jetzt endlich in Pension und dann kommen alle her und wollen dir erzählen, wie du deine Pension verbringen sollst. Du kriegst ein drittes Kind und dann kommen die Singles her und sagen dir, wie du es erziehen musst. Du spielst ein Jahr lang Clash of Clans und dann kommt irgendein Noob daher und will dir sagen, mit welchen Truppen du angreifen sollst. Wer kennt sowas? Extremst nervig, oder? Na wirklich. Und Paulus hatte genauso Probleme mit solchen Leuten. Und das mit den Ess- und Trinkgewohnheiten, was ihr da gelesen habt, das war damals eine richtig heikle Sache. Und ist es heute auch noch. Weil das im Alten Testament, das ist so voll mit Vorschriften, mit Essensvorschriften und Ähnlichem, dass sich jeder Christ irgendwann mal überlegen muss, Was hat denn das für Bedeutung für mich? Muss ich das halten? Muss ich danach leben oder nicht? Wenn ich die Essensgebote nicht halten muss, warum dann die 10 Gebote? Und viele von euch, vor allem die Theologen, die werden sicher wissen, warum wir zum Beispiel die ganzen Opferrituale nicht mehr machen müssen. Was glaubt ihr? Warum opfern wir heute keine Tiere mehr? Die Juden damals schon. Wegen Jesus, die Kinderschulantwort. Sehr gut. Ich hätte gern einen ganzen Satz. Das ist ein ganzer Satz, aber das zählt auch. Jesus ist richtig. Jesus, ich habe es euch gerade vorhin erzählt, Jesus ist Gott, selbst wird Mensch. Eine krasse Liebesgeschichte, die Gott schreibt und opfert sich selbst. Was soll man da noch opfern? Die Dinge im Alten Testament sind in Jesus erfüllt worden. Das heißt, Jesus hat nicht was Neues erfunden, sondern hat was Altes erfüllt. Aber, weil das anscheinend so brisant damals war und heute ist, was darf man nicht, schreibt Paulus noch mehr. Das will ich euch auch noch vorlesen. Das steht ein bisschen weiter hinten. Ihr seid, fühlt euch bitte angesprochen, ihr seid mit Christus gestorben und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Also, wenn du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast, dann schenkt er dir ein ganz neues Leben. Okay? Warum folgt ihr dann noch weltlichen Regeln wie, damit sollst du nichts zu tun haben, das sollst du nicht essen, dies nicht anfassen? Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, von uns benutzt und verbraucht zu werden. Sie mögen weise wirken, jetzt kommt's. Sie mögen weise wirken, weil sie Hingabe, Demut und strenge körperliche Disziplin verlangen. Es ist eine moderne Übersetzung, damit es auch jeder, der da ist, wirklich versteht, worum es geht. Sie mögen weise wirken, weil sie Hingabe, Demut und strenge körperliche Disziplin verlangen. Aber sie sind ohne Wert und dienen nur menschlichen Zielen. Ich finde, da merkt man, dass diese Menschen Paulus wirklich am Herzen liegen. Weil er ihnen nicht nur irgendwas schreibt, sondern er schreibt ihnen auch warum. Paulus versucht ja zu erklären, warum wir alle gemeinsam so leicht auf rein menschliche, religiöse Regeln reinfallen. Weil es gut klingt. Weil es wirklich authentisch klingt, irgendwie. Weil, wenn dir jemand sagt, das darfst du nicht essen, dafür brauchst du Disziplin. Wenn dir einer sagt, du darfst in deinem Leben niemals Alkohol trinken und du versuchst das auch danach zu leben, das braucht Disziplin. Wenn dir jemand sagt, du musst jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, deine stille Zeit machen, das heißt Bibel lesen und beten, das braucht Disziplin. Man kann auch 4 Uhr draus machen, falls für wen 6 Uhr keine Disziplin braucht. Gernot, was soll ich mit dir machen? Steh um 2 auf. Das Problem ist nur, das alles ist doch nur ein Schatten von dem, was in der Zukunft einmal kommen sollte. Und durch den Messias Jesus ist es Wirklichkeit geworden. Wer sich nur mit meinem Schatten beschäftigt, der wird mich nicht besonders gut kennenlernen. Okay, vielleicht hat ein Kopf, hat ein Mikro, 2 Hände, Umrisse. Aber wenn du dich nur mit meinem Schatten beschäftigst, wirst du mich nie kennenlernen. Und ich wünsche mir für euch und für mich, dass wir nicht irgendeinem Schatten von Gott nachlaufen, sondern Gott selbst. Dass wir auf Gott wirklich den nächsten Schritt zumachen. Und dass wir uns nicht von rein menschlichen Gedankengebäuden davon abhalten lassen, wirklich in diesen Schritt auf Gott zuzumachen. Ja, jetzt bin ich in der blöden Situation, dass ich hier oben stehe und ihr da vorne sitzt. Und dass ihr natürlich gern hättet, dass ich euch jetzt erzähle, was denn die rein menschlichen religiösen Regeln und Gedankengebäude sind und was Gott jetzt wirklich gemeint hat. Dumm gelaufen. Keine Chance. Keine Chance. Ich bin da ja selber mitten in diesem Prozess drin, dass Gott mir regelmäßig immer wieder was aufdeckt, was Neues, wo er meint, du Roland, da hast noch so ein bisschen rein menschliche Gedanken, das können wir mal weg. Du Roland, das ist reine Religiosität, das können wir noch weg. Ich bin mitten in diesem Prozess drin. Also wie soll ich euch jetzt eins nach dem anderen direkt aufzählen, was menschliche Gedanken sind und was Gott direkt sagt. Aber ich möchte euch drei Tipps mitgeben, drei Tipps, die mir helfen, dass ich mich regelmäßig einfach auf die Probe stelle, dass ich prüfe, laufe ich menschlichen, religiösen Gedankengebäuden nach oder laufe ich mit diesem Gott, der mit mir eine intime Liebesbeziehung haben will. Also seid ihr ready? Noch wach? Sehr gut. Weil hier kommt Tipp 1. Setz die Liebesbrille auf. Ich weiß nicht, ja, ihr seid alle da, also ihr kennt irgendwie Christen. Und wenn du mit Christen abhängst, dann hast du manchmal das Gefühl, die wollen dir alle lauter Vorschriften machen. Und die wollen dich alle einengen. Und wenn du die Bibel liest, dann hast du manchmal das Gefühl, oh, Jesus, was soll das? Warum schränkst du mein Leben so ein? Und dann liest du die Bibel und du liest was. Wie zum Beispiel Matthäus 6, 24. Ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Moderne Übersetzung, damit es jeder versteht. Ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und für das Geld leben. Und du denkst dir, Gott, warum so kleinlich? Warum kann ich nicht Geld anhäufen? Ich meine, Ferrari ist schön, warum kann ich mir nicht 7 Autos kaufen? Warum kann ich mir das nicht erarbeiten? Und gleichzeitig dir nachfolgen. Warum so kleinlich? Aber wenn du dann die Liebesbrille aufsetzt und vielleicht sogar ein bisschen vorher noch liest, dann merkst du, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Also es geht hier nicht darum, dass Jesus dir extra was aufzwingen will oder mir. Es geht darum, dass Gott so gut zu uns ist, dass der das Leben versteht, es uns erklärt. Du kannst nicht dein ganzes Leben dafür investieren, Geld nachzulaufen, egal wie das konkret ausschaut, und Gott nachzulaufen, sozusagen. Das geht einfach nicht. Das ist wie wenn Gott dir sagt, du kannst nicht deine Beine jetzt anheben, ohne mit deinem Hintern auf den Boden zu fallen. Voll gemein von dir, Gott. Wieso engst du mich so ein? Das ist wie ein Naturgesetz, das Gott dir erklärt. Er offenbart dir. Jesus möchte uns vor etwas bewahren. Zum Beispiel davor, dass wir unser Vertrauen in Geld setzen. Davor, dass unser Herz hart wird. Wenn du der Meinung bist, dein Herz ist zu hart, fang an, großzügig zu werden. Großzügiger als nächsten Schritt einfach mal. Das ist eins der besten Tipps, habe ich gemerkt, um unser Herz weich zu halten. Er möchte uns vor Abhängigkeit bewahren. Und mein Tipp an dich Nummer 1 ist, wenn du die Bibel liest und herausfordernde Stellen hast, dann setz mal die Liebesbrille auf und überleg dir, was ein liebender Gott, so hart es gerade klingt, was ein liebender Gott für eine Intention haben kann. Tipp Nummer 2, ein wichtiger. Schau dir an, was für Fragen du dir stellst. Ich habe eine mitgebracht für euch, eine Frage. Kann ich das vom Zehnten abziehen? Das ist die Frage. Also wir als Kirche, wir als Christen, wir leben das Prinzip vom Zehnten. Das heißt, wenn jeder von dem, was er hat, von seinem Einkommen zum Beispiel, was zusammenlegt, können wir gemeinsam was damit machen. Ich zum Beispiel, ich gebe einfach 10% von allem, was ich habe, gebe ich in die Kirche. Das hat jetzt mit Großzügigkeit noch gar nichts zu tun. Ich meine, wir sollten das alles bezahlen. Das sind ja wir. Staat zahlt ja nicht. Das hat mit Großzügigkeit noch nichts zu tun. Wenn du Christ bist und auch sozusagen von dem, was du hast, was in die Kirche gibst, vielleicht deinen Zehnten, dann hast du vielleicht schon mal überlegt, ob du auch einen Missionar unterstützen willst. Oder du hast mal was für die Kirche eingekauft. Und dann kommt so diese Frage, kann ich das eigentlich von meinem Zehnten abziehen? Was sagt ihr? Wer sagt, ja, das darf man? Er sagt, das darf man nicht. Ihr seid euch nicht so. Wer hat die Frage nicht verstanden? Wird auch nichts machen, es geht eh nicht so genau um die Frage. Okay, die meisten von euch wollen nicht aufzeigen oder sind sich nicht schlüssig oder finden, beides ist irgendwie schlecht. Alle, die nicht aufgezeigt haben, haben recht. Das Problem ist nämlich, egal wie du antwortest, es führt beides zu einem Problem. Mit der Frage, darf man das, kommt man nicht weit. Echt nicht. Und ich hoffe wirklich, dass wenn wir heute gemeinsam dieses Gebäude verlassen, dass sich niemand von uns jemals wieder diese Frage stellen muss, darf ich das? Weil es zu nichts führt. Und das kann man jetzt leicht sagen, aber ich glaube, die Frage, darf ich das, hält uns von dem ab, was Gott will. Und weil das jetzt jeder sagen kann, möchte ich euch auch ein Beispiel geben. Und nehmen wir mal Rauchen. Ich weiß, ich kann keine nicht kontroversen Beispiele nehmen, das liegt mir nicht. Nehmen wir Rauchen. Jetzt mache ich keine Umfrage, aber sagen wir mal, du stellst dir die Frage, darf ich rauchen? Jetzt nicht mal für andere, für dich selbst. Darf ich rauchen? Und du antwortest mit Nein. Dann kann es sein, dass du mal wieder deine 2-3 Stunden vor dem Fernseher liegst, die zweite Packung Chips in dich hineinfutterst und dir weiterhin einredest, Sport mache ich später, wenn ich älter bin oder wenn ich mehr Zeit habe. Und du kannst immer noch stolz runterschauen auf den Raucher, der so unchristlich lebt, weil er seinen Körper zerstört. Ich hoffe, ihr seht den Punkt, den Kern, auf den ich hinaus will. Das ist das eine Problem an der Frage. Aber natürlich könnte es auch sein, dass du mit Paulus gehst, alles darf ich, und sagst, ja, Frage, darf ich rauchen? Ja, natürlich. Dann kann es natürlich passieren, dass du abhängig wirst, halbes Backel am Tag rauchst und in 10 Jahren fragst, Gott, warum hast du mir den Krebs geschickt? Kann passieren. Also ihr seht, egal wie du antwortest, es kann beides zu heftigen Problemen führen. Und warum das so ist, das liegt daran, dass das Problem eben schon in der Frage liegt und nicht erst mit den Antworten auftaucht. Ich wünsche mir, dass wir nicht dem Schatten Gottes nachlaufen, sondern Gott selbst. Und die Frage, darf ich das, führt, glaube ich, dazu, dass wir was verpassen. Dass wir es verpassen, Gott besser kennenzulernen, uns zu fragen, ob ich ihm eigentlich überhaupt vertraue, nachzuforschen, was der Herzschlag Gottes ist und dass es uns davon abhält, auf den nächsten Schritt auf Gott zuzumachen. Und ich möchte nicht, dass du Gott wegen religiösen Fragen den religiösen Teil deines Lebens gibst. Ich will, dass du ihm dein ganzes Leben gibst und nicht bloß einen Teil. Und es geht bei all dem immer nur um dich selbst. Und es geht mir nicht darum, was du anderen Christen jetzt sagst, sondern dass du dir selbst die Fragen stellst. Gehe ich mit mir selbst vielleicht sogar gesetzlich um? Wenn jetzt jeder von euch heute rausläuft und mit Sport anfängt, nur weil ich das gesagt habe, dann hättet ihr den Punkt nicht verstanden. Aber wenn es dich bei irgendeiner Frage hin und her reißt, ja, dann kann es sein, dass es daran liegt, dass das Problem schon in der Frage auftaucht und nicht erst bei den Antworten. Der nächste Tipp. Schau dir an, wie Gott mit Menschen umgeht. Es gibt eine Stelle ziemlich am Anfang von der Bibel, da wird beschrieben, wie jemand aus purer Eifersucht, aus purem Neid seinen Bruder ermordet. Und dieser Mensch begegnet dann Gott. Und wenn du das liest, dann kann es sein, dass du denkst, bist du narrisch? Gott bestraft ihn jetzt ordentlich. Gott verjagt ihn. Und jede Möglichkeit für Beziehung zwischen Gott und dem Typen, der seinen Bruder umgebracht hat, ist gegessen, ist vorbei. Aber wenn du dann die Liebesbrille aufsetzt, dann wirst du vielleicht merken, okay, warte, bevor er seinen Bruder umgebracht hat, ist Gott ihm schon begegnet. Gott hat ihn gewarnt. Und nachdem er seinen Bruder umgebracht hat, begegnet Gott ihm. Und das Erste, was er sagt, ist: Kain, wo ist dein Bruder? Was Gott da macht, ist, er gibt dem Kain die Möglichkeit zu sagen: Ich war so hart, ich war so sauer, wie du mit ihm umgehst, wie du mit mir umgehst, und ich habe ihn umgebracht. Und es tut mir leid, Gott. Er hat ihm die Chance gegeben zu sagen: Es tut mir leid, Gott. Christendeutsch, er hätte Buße tun können. Er hätte umkehren können. Gott gab ihm diese Chance. So geht Gott mit Menschen um. Und ich habe eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage für dich. Würdest du mit jemandem, der einen Menschen, den du abgrundtief liebst, würdest du mit jemandem, der einen Menschen, den du liebst, der den umgebracht hat, würdest du so mit dem umgehen, wie Gott das gemacht hat? Was Gott hier tut, sind vor allem zwei Dinge. Das erste ist, er verurteilt ihn nicht einfach. Okay? Das zweite ist, er schaut nicht einfach weg. Du hast deinen Bruder umgebracht. Ja, wenn es für dich passt, passt es für mich. Puls der Zeit. Es ist nicht Gottes Art, auf Menschen herabzusehen und sie einfach zu verurteilen. Egal was. Und es ist nicht Gottes Art, wegzuschauen und Menschen in ihrem destruktiven Sumpf einfach drin zu lassen. Es ist nicht Gottes Art. Und die Frage ist: Wie gehst du mit dir selbst und mit den Menschen in deinem Umfeld um? Und das führt mich eigentlich auch wieder ganz zu dem Anfang zurück. Wofür sind wir Christen bekannt? Dafür, wogegen wir sind? Verurteilen wir Menschen? Vielleicht wegen dem, wie sie ihre Sexualität ausleben? Oder schauen wir lieblos weg und sagen: Wenn es für dich passt, passt es für mich? Ich träume davon, dass die Menschen in Wien diesen Gott wieder erleben und persönlich kennenlernen als den, der einen frei macht und Erfüllung schenkt. Weil was Gott mit dir vorhat, ist genau dasselbe, was ich jetzt mit diesem Tee machen werde. Ah nee, das ist eine schlechte Idee. Nur zwei Hände haben ist sehr unvorteilhaft, wenn man auf einer Bühne steht. Wer von euch trinkt gerne Tee? Ja, doch, sehr viele. Dann werdet ihr mitfühlen können, das ist schön. Dieser Tee ist nicht dazu gemacht worden, in diesem Sackerl zu vergammeln. Und du bist nicht dazu gemacht worden, in deinem kleinen, beschränkten Denken und Umfeld Du bist nicht dazu gemacht worden, in deinem kleinen Umfeld einfach so dahin zu leben, sondern Gott möchte dich aus deiner Beschränktheit befreien und in das Umfeld stellen, für das du geschaffen worden bist. Die Bestimmung von diesem Tee war es nie, hier drin für den Rest seines Lebens einfach zu bleiben. Und wenn du dich auf das einlässt, dann wirst du drei Dinge merken. Das erste ist, so Stück für Stück kommt da Farbe in dein Leben. Da kommt wirkliches, echtes Leben hinein. Und es wird anfangen, richtig gut zu schmecken. Und zu duften. Dein Leben wird ein Wohlgeruch für Gott, wenn du dich auf ihn einlässt. Es ist ein biblisches Bild dafür, dass Gott unglaubliche Freude auch an deinem Lifestyle und an deiner Entwicklung und deinem Prozess mit ihm einfach haben wird, wenn du dich auf ihn einlässt. Und das ist schon krass. Und du wirst auch merken, dass immer mehr Farbe in dein Umfeld kommt. Du bringst Farbe ins Leben anderer, wenn du dich auf Gott einlässt. Gott wird dich dazu benutzen, dein Umfeld positiv zu prägen, wenn du dich auf ihn einlässt. Und ich hoffe halt, dass du dir dann nicht ständig, die Frage stellen musst, darf ich das? Weil du dich so auf Gott einlässt, dass er in dir bewirkt, dass dein Umfeld aufblüht und dass dein Leben aufblüht. Gott ist der, der dich aus dem destruktiven Müll in deinem Leben befreien möchte. Gott ist der, der dich in deine Bestimmung, in deine Berufung führen möchte. Und weißt du eigentlich, was deine Bestimmung Nummer 1 ist? Deine Bestimmung Nummer 1 ist, am Vaterherz Gottes zu sein. In seiner Nähe zu verweilen. Nicht die Welt retten. Und egal, wie sehr deine Erzeuger es versaut haben, du hast einen liebevollen Vater, der sich um dich kümmern will und der dir geben will, was du wirklich brauchst. Also verschwend dein Leben nicht und leb deine Bestimmung, such deine Berufung mit Gott, leb das Abenteuer mit Gott und lass dich nicht von gut klingenden religiösen Regeln davon abhalten, einfach wirklich den nächsten Schritt auf Gott zuzumachen. Weil wenn das Problem so oft schon in der Frage liegt, dann fang halt an, dir gute Fragen zu stellen. Gott, was möchtest du? Gott, kann ich dir vertrauen? Gott, wofür schlägt dein Herz? Gott, brich mir mein Herz für das, was dir das Herz bricht. Wenn du in der Bibel Passagen findest, mit denen du überhaupt nicht umgehen kannst, dann setz die Liebesbrille auf und überleg, was ein liebender Gott für eine Intention haben kann dabei. Und echt Leute, am allermeisten wünsche ich mir, dass wir aufhören, dem Schatten Gottes nachzulaufen. Such Gott und gib dich nicht mit seinem Schatten zufrieden. Danke für eure Aufmerksamkeit.